Ja, ich
Teilweise.
kenne das ja mal, diese infantilen Momente, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben, hey.
Naja.
Ah, er hat treiben gesagt. Ah.
Hallo und herzlich willkommen zum Geekkiller Podcast, Folge 13. Ja, wir können diesmal richtig zählen.
Yes.
Diese Woche mit Tim.
Hallo.
Und Erik.
Moin.
Und mir, Felix. Hallo. Unterschriftenaktion für einen besseren Podcast. Nee, Unterschriftenaktion wurde letztens gestartet für Thief, das Remake dieser Diebes-Serie. Und zwar wollen Spieler die Originalstimme von der Hauptfigur aus den alten Teilen wiederhaben. Also es wurde bekannt gegeben, dass Garrett wieder im neuen Thief vorkommt und einen anderen Synchronsprecher in der Originalfassung haben wird. Und da waren ganz viele Fans empört und haben jetzt eine Petition gestartet, damit die Originalstimme zurückgewonnen werden kann. Das hat mich dazu veranlasst, auf Twitter ganz schön darüber abzuhaten, dass Spieler andauernd irgendwelche scheiß Petitionen starten müssen. Ich denke aber, dass das eigentlich ein relativ polarisierendes Thema ist. Also im Falle von Mass Effect, also da gibt's durchaus auch nachvollziehbare Stimmen dazu, dass die Petition gut war von den Spielern. Ja, also meine Meinung ist halt, dass das der absolute Rotz ist, wenn andauernd irgendwas über irgendwas abgestimmt wird, was irgendwie einen künstlerischen Wert haben soll. Ich weiß nicht, seid ihr für Petitionen?
Schwieriges Thema. Sie haben ja in der Vergangenheit auch teilweise gezeigt, frag mich jetzt nicht nach Beispielen, dass es ja auch tatsächlich Sinn hat, teilweise. Also ich kann mich jetzt, ich weiß halt wirklich nicht mehr, welche Petition es war. Also es hatten ja auf jeden Fall Petitionen auch schon für Erfolge gesorgt.
Genau, es gibt ein ganz gutes Beispiel, und zwar ist Dark Souls nur für PC erschienen, weil halt so viele Fans das per Petition gefordert haben, glaube ich.
Ach, stimmt. Ja, das kommt mir zumindest bekannt vor.
Die PC-Version ist dann zwar ziemlich scheiße gewesen, so von der Umsetzung her. Ja, aber an sich von der Sache her eigentlich ganz cool. Ganz cool.
Ja, aber das, also, ja, daran sieht man es ja. Aber ja, wegen solchen Sachen, ich meine, es ist halt ein Remake, das ist nur. Ich weiß nicht, ob sich bei Tomb Raider jemand aufgeregt hat, dass Lara nicht dieselbe Stimme hat wie im ersten Teil damals.
Ja.
Was jetzt, denke ich, nicht der Fall ist. Und ich weiß nicht, warum sich manchmal so an solchen Plänsachen aufgezogen wird. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir strukturieren jetzt das gesamte Spiel um und machen jetzt ein komplett neues Spiel und hängen dort nur den Namen Thief drauf, dann hätte ich es verstanden. Aber jetzt wegen einer Stimme finde ich es doof. Aber insgesamt finde ich, dass die ganzen Petitionen schon okay sind, wie schon gesagt, es sei denn, man übertreibt. Also bis zu einem gewissen Punkt sollte man, also ist es schön, dass Spieler auch tatsächlich auch die Plattform haben zu entscheiden. Aber ja, für solchen sinnlosen Rotz muss man es nicht unbedingt missbrauchen.
Ja. Ich habe ja Mass Effect 3 nicht durchgespielt, aber Erik hat das, soweit ich weiß.
Ja.
Hattest du dann schon die gefixte Version vom Ende mitbekommen oder noch das Originalende quasi?
Ich weiß nicht mal, was die gefixte Version des Endes ist.
Okay, aber dir ist dann nicht wirklich was aufgefallen, was irgendwie Fehler am Platze gewirkt hat?
Das ist jetzt unter Umständen eine Fangfrage. Also es kann einem in Mass Effect an für sich einiges auffallen, was ein bisschen Fehler am Platze wirkt. Also ich bin halt Mass Effect Fan und ich habe mich auf den dritten Teil gefreut. Ich konnte ihn lange nicht spielen. Und als ich ihn dann endlich hatte, diesen dritten Teil, habe ich ihn auch durchgespielt, hatte auch viel Spaß damit. Und klar gibt's ein paar Unstimmigkeiten, was diese ganzen Entscheidungen angeht. Und auch dieses Ende hat ja auch nochmal was mit diesen Entscheidungen zu tun, die aufeinander aufbauen sollten und dann verschiedene Enden ausgeben sollten. Und es war schon ein bisschen eine Mogelpackung irgendwo. Aber ich meine, da kann man sich jetzt wahnsinnig drüber aufregen und das Spiel deswegen irgendwie in Grund und Boden stampfen oder irgendeine Petition an den Start bringen oder man sagt halt, okay, der Entwickler hat das Spiel jetzt so zu Ende gebracht, ich hatte eine tolle Zeit damit, ich hatte eine epische Story über drei Teile, die jetzt auch eine gewisse Spielzeit hatten alle für sich und hab's eigentlich genossen. Und zur Petition allgemein möchte ich gleich mal was sagen. In gewissen Bereichen, wie jetzt eine Umsetzung auf eine andere Plattform oder so, wenn es Leute fordern, gebt mir das, ich will das kaufen, ich will das spielen auf meinem PC, ist das absolut in Ordnung, dann ergibt das vollkommen Sinn, das sollen die Leute ruhig tun. Wenn es jetzt aber um Dinge geht, allgemein die Spielinhalt betreffen, dann finde ich das schon beinahe ein bisschen blödsinnig, weil der Entwickler denkt sich ja irgendwas dabei, wie er sein Spiel programmiert. Er gibt dem Spiel ja eine gewisse Richtung und eine Story, baut Features ein, noch und nöcher. Und er verkauft dann praktisch ein Produkt, mit dem er mehr oder weniger zufrieden ist. Wenn es mir als Spieler nicht passt, wenn mir da drin was nicht gefällt, dann soll ich es halt entweder nicht kaufen, lieber, oder wenn ich es kaufe und ausprobiert habe, obwohl ich wusste, dass das Feature drin ist und mir gefällt es dann nicht, dann soll ich verfickt nochmal was anderes spielen. Ich meine, es wird doch keiner gezwungen, ein Spiel zu spielen oder ein Spiel zu kaufen. Ich meine, ja klar, ich könnte jetzt auch mal eine Petition an irgendeinen Entwickler schreiben, ich wollte eigentlich, dass Mass Effect im Zweiten Weltkrieg spielt. Jetzt gebt mir das doch mal. Das ist doch aber Bullshit, Leute. Ich meine, sucht euch die Spiele raus, die euch irgendwie in irgendeiner Form gefallen, die euch interessieren, kauft sie euch, spielt sie durch, genießt sie und kein Spiel ist perfekt. Aber ich meine, ein Spiel nach den eigenen Vorstellungen, da müsst ihr dann schon selbst Entwickler werden.
Ja. Das ist echt ein extrem guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil das ist eh irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Spielerkrankheit, dass sich viele Spieler oder die Spielergemeinschaft auch für extrem wichtig irgendwie hält. Also, dass sie denken, sie haben einfach die Entscheidungsgewalt und so weiter und so fort. Und dass sie das quasi als, ne, als Privileg ansehen, sondern als ihr gutes Recht, alles mitentscheiden zu dürfen. Das hat sich ja jetzt auch vor kurzem bei diesem Orph von EA gezeigt, der dann auch, der jetzt nur doch gekündigt wurde oder selbst gegangen ist und ja dort riesige Party gefeiert wurde quasi am Ende. Es hat sich ja dann doch alles ein bisschen anders rausgestellt, als es war. Er hat diesen kleinen Streit quasi ja mit einem Freund gehabt. Also es war nicht einfach ein Kunde oder so, sondern es war ein Kumpel oder ein Mitentwickler von BioWare oder sowas oder ein Designer von BioWare, mit dem er da geredet hat. Und ja, das ist halt immer dieses dieses Recht, dass es die Spieler rausnehmen, dass sie alles mitentscheiden dürfen, dass die Leute, die sie verteufeln wollen, verteufeln sie halt einfach, dass sie solche Petitionen starten. Also ich möchte zum Beispiel nicht wissen, ob es jemals eine Petition gab jetzt für George R.R. Martin, dass jetzt hier bei Game of Thrones irgendein Charakter nicht getötet wird oder dass er den gefälligst zurückrufen soll ins Leben oder irgend sowas, weiß ich halt. Buchleser so ein Recht gerne rausnehmen. Die nehmen das als solches wahr, okay, der Typ wird sich dabei schon was gedacht haben, wenn die und die Person jetzt drauf geht. Und das ist irgendwie was in der Spielergemeinschaft viel zu selten quasi geschätzt wird, dass halt die Entwickler, wie du schon gesagt hast, sich ja auch irgendwie einfach was dabei gedacht haben. Die machen ja das Sinne alles einfach nur zum Spaß und setzen sich halt mal in kurze Konferenzen zusammen und sagen hier, Trollolol, wir machen das jetzt so und so, um die Spieler zu nerven. Sondern die versuchen ja schon irgendwie das schlüssigste Ergebnis zu bringen.
Ja, und die Entwickler sind eben auch irgendwo nicht fehlerfrei. Es gibt dieses perfekte Spiel nicht. Und das ist auch gut so, dass es dieses perfekte Spiel nicht gibt, weil dann bräuchten wir ja keine anderen Spiele mehr.
Ja, und worüber sollte ich mich dann aufregen, wenn er Tor?
Eben. es funktioniert zum Beispiel teilweise gerade, wenn wir jetzt mal Richtung E-Sport-Sektor gehen. Da kann ich zumindest sagen, dass es teilweise ganz gut funktioniert, dass sich da die Entwickler anhören, was die Community zu sagen hat. Und wenn die Community meint, das geht so gar nicht, und dann werden auch Profispieler gefragt, wie seht ihr das? Gutes Beispiel ist zum Beispiel aus Counter-Strike 1.6 damals der Russenduck. Frag mich jetzt nicht, wie der aussieht. Google, YouTube oder sonst was nennt sich Russenduck. Russenduck war eigentlich ein Bug, wurde dann aber als Feature angesehen. Der wurde auch mal rausgepatcht, aber dann haben alle gesagt, ey, gebt uns das Ding wieder. Ja? Und dann hat Valve diesen Fehler wieder ins Spiel reingepatcht. Diesen Fehler in Anführungsstrichen. Einfach, weil die Leute das wieder wollten und weil sich schon alle daran gewöhnt hatten. Deswegen wäre es dann sinnlos gewesen, an diesem Zeitpunkt das Teil rauszunehmen. Ja?
Das ist schon erschreckend.
Eigentlich. Nein, warum erschrecken? Da geht es aber teilweise eben auch wirklich darum, damit müssen dann Spieler eben auch in einem gewissen Profibereich und so weiter, müssen damit klarkommen.
Nee, das meine ich ja. Also es ist erschreckend, wie viel Macht, die ausüben können und dass sie damit auch noch durchkommen, weil sie sich halt einfach nur umgewöhnen wollen an irgendwelche Sachen.
Nein, es geht ja für den Entwickler in diesem Bereich Spiel geht es ja schon für den Entwickler darum, so viele wie möglich einfach glücklich zu machen.
Ja.
So mit kleinen Veränderungen, mit Balancing in MOBAs oder sonst was. Das heißt nicht, dass das komplette Spiel umgeschrieben wird. Manche wünschen sich ja teilweise, dass das komplette oder halbe Spiele nochmal umgeschrieben werden. Bei Mass Effect 3 habe ich mir das so überlegt. Ich habe mir ja, als ich es dann endlich durchgespielt hatte, hatte ich mir diesen ganzen Shitstorm mal durchgelesen, was die Leute da abgezogen haben im Internet. Was die den BioWare-Leuten alles angekreidet haben. Da muss ich mir sagen, falls ihr wirklich über eine Saga von 3 Spielern, wo ihr so viele Entscheidungen getroffen habt, dachtet, ihr kriegt am Ende 50 verschiedene mögliche Enden, die dann wahrscheinlich auch noch für sich alle 4 Stunden lang gehen, damit sie auch wirklich schön individuell sind, dann hättet ihr vielleicht schon mal merken müssen, dass das Spiel mit 10 GB ein bisschen eine kleine Größe hat dafür. Das hätte dann wahrscheinlich der 10-fache Wert sein müssen. Weil das wären dann im Endeffekt ja 10 verschiedene Spiele gewesen. Das hätte ich mir doch vorher denken können, dass es das vielleicht nicht ist. Aber deswegen muss ich dieses Spiel doch nicht hassen. Das Spiel wurde ja auch von der Presse recht gut angenommen. Die haben das zwar auch so reingeschrieben, dass dieses Entscheidungsding vielleicht nicht ganz konsequent durchgesetzt wurde, wie es am Anfang announced wurde. Aber mal ganz ehrlich, dann könnte ich jetzt wieder dieses Beispiel The Walking Dead hernehmen und sagen, dort ist dieses Entscheidungsding im Endeffekt genauso eine Mogelpackung, weil so wirklich entscheiden kann ich damit auch nichts. Das Spiel folgt trotzdem einem vorgegebenen Verlauf und hat ein vorgegebenes Ende.
Oh.
Ja. Aber es gibt eben immer wieder Leute, die regen sich in bestimmten Bereichen sehr künstlich über gewisse Dinge auf. Klar, einfach weil sie ja auch denken, ich bin der Käufer, ich bin der Kunde, ich habe 50 Euro bezahlt, ich will das jetzt anders haben. Dass der Entwickler vielleicht noch ein bisschen mehr Geld bezahlt hat, um dem Kunde das Spiel zu bieten, was er jetzt in der Hand hält oder was er auf seinem PC ist. Und was vielleicht auch gar kein schlechtes Spiel ist, das überlegen sich die Leute ja überhaupt nicht. Die überlegen sich ja auch überhaupt nicht, was das für ein finanzieller und auch arbeitstechnischer Mehraufwand wäre, alles das umzusetzen, was sie verlangen. Und das ist halt in so einem Bereich wie E-Sport, wo es kleine Änderungen sind zum Fördern des Spiels, zum Spielfluss, was auch in Ligen interessant ist und so weiter. Da geht das natürlich viel einfacher. Da wird es natürlich aber auch nicht überstürzt. Nur weil die Leute jetzt brüllen, die wollen den Schalldämpfer in CSGO haben, wurde der noch lange nicht reingepatcht. Das wird sich sorgfältig überlegt. Und falls es dann irgendwann Sinn ergibt, das reinzupatchen, dann wird's gemacht. Nicht eher und nicht später.
Ja. Das ist halt auch so eine Sache, dass man da eigentlich klar unterscheiden muss, was gepatcht werden kann und was nicht. Also so Gameplay-mechanische Sachen, die können ja eigentlich ganz gut nochmal durch einen Patch verändert werden. Aber gerade was so Geschichten angeht, eben das Ende von Mass Effect, das hat ja dann auch irgendwie einen künstlerischen Aspekt. Und da zu fordern, dass da noch was geändert wird, was dann am Ende vielleicht gar nicht mehr der Vision des Story-Autors entspricht, das ist schon ziemlich dreist.
Ist einfach irgendwo eine Respektlosigkeit, ja.
Ja. Und was ich jetzt krass finde, gerade jetzt hier bei der Story, was Thief angeht, das soll ja wirklich ein Reboot der Serie, ein Remake sein. Und im Vorfeld dazu fordern, dass doch bitte alte Sachen beibehalten werden, finde ich irgendwie ziemlich lächerlich, weil das widerspricht ja eigentlich dem ganzen Gedankengang eines Remakes, also Sachen neu zu machen. Und da dann zu fordern, dass es genauso wie beim Alten wird. Ja, dann können sie sich ja einfach ein HD-Remake wünschen oder so.
Ich wollte gerade sagen, dann hätten sie einfach damit rechnen müssen, dass es einfach nur FIFA HD ist und fertig. Mhm. Auch wenn es der Entwickler schon so ankündigt, dass es ein Remake ist.
Also ein Neustart der Serie sozusagen. Ja.
So. Wenn ich schon höre, Spieler fordern, da wird mir schlecht. Also können vielleicht Wünsche äußern, aber fordern, ja. Mal ganz ehrlich.
Das meinte ich ja vor uns. In welcher Situation sehen wir in Anführungsstrichen uns als Spieler, dass wir fordern können vom Entwickler. Ich meine, klar pumpen wir das Geld rein, aber die sind diejenigen, die hinter dem Spiel stehen. Die sind die, die programmieren und dort ihre Lebenszeit reinstecken quasi. Also wer sind wir, dass wir da noch fordern dürfen?
Wir pumpen da kein Geld rein. Der Publisher pumpt da Geld rein.
Nee, ich meine jetzt fürs Kaufen. Also wir kaufen ja am Ende das Spiel und haben dadurch zwar, wir kaufen uns ja dadurch zwar keine Entscheidungsgewalt, aber wir pumpen ja trotzdem unser Geld quasi in das Spiel, in die Publisher, in die Entwickler und so weiter.
Ja, ist schon klar, aber man sieht es ja immer häufiger, wie Studios oder auch Publisher pleite gehen. Also der Einfluss der einzelnen Spieler kann jetzt nicht so riesig sein. Also selbst bei guten Produkten passiert das, dass die sich nicht absetzen. Insofern sollten die Spieler mal die Schnauze nicht so weit aufreißen, weniger raubkopieren und mal lieber ein Produkt kaufen, was so gut ist. Dann passt das auch alles. Dann geben sich Entwickler auch wieder mehr Mühe, weil sie dann einfach mehr Geld haben für sowas.
Genau. Das ist doch ein schönes Abschlusswort dazu. Ja, in etwas leichteren News hätten wir da noch anzubieten. Neuer Trailer zu Far Cry 3 Blood Dragon. Beziehungsweise kam der letzte Woche schon raus und wir hatten noch gar nicht so drüber geredet.
Ich muss ihn kurz gucken. Fangt schon mal an.
Alles klar. So wie ich das mitbekommen habe, wird Blood Dragon eine Standalone-Erweiterung. Also man braucht das Hauptspiel nicht. Und es soll auch sich wesentlich von Far Cry 3 an sich überhaupt unterscheiden. Also man ist zwar wieder auf einer Insel unterwegs, aber das Ganze spielt in so einer Art Sci-Fi-Setting, die sehr stark vom 80er-Jahres-Stil beeinflusst ist. Also gerade von
oder 90er oder 70er oder 60er.
Also die Entwickler selbst haben gesagt, dass es die 80er-Jahre-Serien, genau, ja. Cartoon-Serien gewesen sein sollen und so Filme wie Terminator und so haben da wohl eine große Rolle gespielt.
Und die Medien hatten ja sich dann plötzlich alle unterschiedliche Jahreszahlen ausgedacht, einfach wahrscheinlich, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Es spielt aber ja tatsächlich im Jahr 2007. Also es ist halt angelehnt quasi an den 80er-Stil, aber es spielt dann im Jahr 2007, also was dann quasi die Zukunft, aber für uns ja die Vergangenheit ist, halt ganz abgedreht.
Ja, ganz abgedreht trifft es ziemlich gut. Also da spielt dann echt eine Menge Cyberpunk mit rein. Es gibt dann irgendwie irgendwelche Tiere, die halb Tier, halb Roboter sind. Dann gibt's irgendwelche riesigen Drachenwesen, die aus ihren Augen Laser verschießen. Das sieht alles extrem abgedreht und cool aus eigentlich. Und
vor allem.
Ja, auf jeden Fall ziemlich bunt. Und ja, also das sieht echt mal nach einem DLC aus, oder nach einem Add-on oder was auch immer aus, das eine Daseinsberechtigung irgendwie hat. Also das nicht einfach bloß die Story auf banale Weise erweitert, sondern wirklich eigenständig irgendwie funktioniert.
Auf jeden Fall. Was ich halt auch sehr schön finde, ist halt, dass sie so grenzenlos ehrlich rangehen im Vorfeld, dass sie halt wirklich gesagt haben, vergesst die Story, die ist total beschissen, vergesst die Charaktere, die sind total eindimensional. Es geht wirklich nur darum, Fun zu haben, guter Humor, viel Geballer, viel Gewalt, viel Bunt und viel Blut und Farbe und das halt alles schön vermischt. Und das finde ich halt herrlich, dass die wirklich so schön ehrlich an die Sache rangehen, ohne jetzt zu viel zu versprechen. Und der Trailer hat es ja auch gezeigt, dass sie genau das auch liefern. Also schätze ich jetzt mal ganz stark. Ja. Und was ich auch sehr begrüße, ist halt, Preis ungefähr wird ungefähr bei 15 Euro oder liegt bei 15 Euro. Und die Spielzeit ist halt ungefähr mit 8 Stunden angerechnet, was halt für ein Add-on auch wirklich ausreichend gut ist. Also ist ja genauso viel wie ein herkömmlicher Shooter mittlerweile.
Ja.
Und das finde ich halt extrem cool. Finde ich fast sogar so besser, als wäre es jetzt einfach nur ein größeres DLC gewesen oder so, wenn es jetzt einfach wirklich ein großes Standalone ist, was halt so eine Mischung dann, also was halt trotzdem noch quasi die grundlegende Mechanik von Far Cry 3 hat, die ja auch gut war, aber halt trotzdem ein ganz anderes Szenario eintaucht, anstatt jetzt einfach zu sagen, wir spielen jetzt was aus der Ego-Perspektive und erleben seinen Aufstieg auf der Insel. Das wäre auch cool gewesen, aber wäre halt nicht so im Kopf geblieben, quasi wie jetzt Blood Dragon wahrscheinlich im Kopf bleiben wird.
Ja, also das kann man echt als eigenständiges Spiel sehen.
So, Erik, du hast es gesehen? Was sagst
du? Dein Ersteindruck? Ich freue mich für euch, mich juckt es überhaupt nicht. Also,
oh, schade.
Ja, ich hätte gern endlich mal wieder ein bisschen Realismus.
Na gut, das ist das komplette Gegenteil.
So ein Tropfen Realismus mal wieder, weißt
du. Ja gut, stimmt. Da kannst du lange suchen wahrscheinlich.
Ich hoffe einfach noch auf Rainbow Six Patriots. Immer noch.
Ja.
Ach, vielleicht steigen sie ja auch. Also,
es wird zwar auch wieder so ein bisschen futuristisch und so, aber naja, gut, selbst das bringen die eigentlich immer ganz, ganz gut rüber. Aber ich habe sowieso Angst vor dem Spiel. Ich glaube, ich werde es hassen. Ich glaube, es wird viel zu viele Hilfen haben und alles. Ja, gut, Arma 3, toller Beitrag von Felix übrigens im Geek-Keller. Wer ihn noch nicht gelesen hat, sollte das sofort tun. Naja, vielleicht nicht sofort, vielleicht erst, wenn der Podcast fertig gehört wurde. Ja, Arma 3 wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Muss ich mal gucken. Arma 2 hatte ich ja die Story mal ein bisschen angespielt, aber ich glaube, das war auch noch so ein bisschen in einer Phase, wo da doch noch ein paar Bugs drin waren.
Oh, ja.
Das hat mich direkt wieder rausgerissen. Also, dass nicht alles so immer läuft, wie man sich das vorstellt, das ist ja durchaus realistisch, aber das war dann teilweise schon ein bisschen heftig. Gut, in Anbetracht dessen, was für eine Woche ich hinter mir habe, war es eigentlich ganz gut. Ganz gut geregelt, nee, aber ja, ich lass mich überraschen, wie Arma 3 jetzt wird. Bilder sehen ja schon ziemlich cool aus und ja.
Ja, das Ding ist halt bei Arma 3, da gibt es ja aktuell die Alpha, die kann man schon ausprobieren. Es ist aber aktuell eigentlich eher ein Multiplayer-Titel, also es gibt noch keine richtigen Missionen, sondern eher so Demonstrationseinsätze, die dann eben das Tauchen demonstrieren oder die Fahrzeugphysik demonstrieren, aber so richtige Missionen gibt es noch nicht. Und das ist dann letztendlich aber das, was so ein bisschen entscheidet, ob das ein interessanter, realistischer Titel ist. Also gerade im Singleplayer meine ich. Wenn bei den Einsätzen die KI nicht funktioniert, dann hilft der ganze Realismus nichts. Dann ist es halt wirklich nur ein Multiplayer-Spiel und kommt nicht an Operation Flashpoint an, was man ja wirklich im Singleplayer auch gut spielen konnte.
Ja, auf jeden Fall, was ja auch noch eine schöne Story hatte und auch gar nicht ganz so patriotisch gewesen ist und so weiter. Da wurden ja auch immer mal ein paar Fragen gestellt. Aber ich meine, 2001 war halt der Kalte Krieg auch noch nicht so lange her. Da konnte man das praktisch in einem Spiel auch noch mal ganz anständig umsetzen. Arma ist doch mittlerweile halt auch schon wieder irgendwas. In Arma 2 war es irgendwas mit, war das Chinesen?
Es hat irgendwo in so einem asiatischen Raum gespielt, Russland.
Ja. Naja, Russland war es glaube ich nicht mehr, oder?
Bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ich bin mir gerade echt auch nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls habe ich Operation Flashpoint Cold War Crisis sehr, sehr gern gespielt, sehr viel gespielt. Der Editor da drin war auch der Hammer und konnte alles relativ leicht selbst machen, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ich hatte sogar schon ein paar Missionen meiner eigenen Kampagne zusammengebastelt damals.
Krass.
Immer mal zusammen mit einem Kumpel. Er hat so ein bisschen was erstellt, ich habe ein bisschen was erstellt und dann haben wir das uns immer nach ein paar Tagen einfach auf CD gebrannt und dann rübergeschickt und getauscht. Er hat auch ein ziemlich cooles Deathmatch entwickelt, was man auch mit Bots spielen konnte. Dann hat er mit ein paar Kommandobefehlen, erstmal hat er natürlich eine Map gebaut mit Zäunen, Munitionskisten, wo man sich Waffen aussuchen konnte und dann halt praktisch Soldaten auch als Bots fungieren lassen. Das war auch ziemlich cool. Also man konnte wahnsinnig viel machen damit damals und es war sehr, sehr einfach. Und es war zusätzlich zu der guten, spannenden, abwechslungsreichen Kampagne und den vielen Einzeleinsätzen und so weiter, war das halt auch nochmal was, wo man sich ewig damit beschäftigen konnte. Also da hat man wirklich wahnsinnig viel Spiel fürs Geld bekommen.
Ja, das wäre ziemlich cool, wenn das Arma 3 ansatzweise so bieten könnte. Aber bis zur Veröffentlichung dauert es ja noch eine Weile. Vielleicht noch ganz kurz zu Far Cry 3 Blood Dragon. Das erscheint am 1. Mai laut Steam. Spiele-Releases diesen Monat sind schon erschienen. Age of Empires 2 HD-Version. Hat das von euch jemand gespielt?
Nee, soll aber scheiße sein. Soll praktisch nicht mal HD sein. Soll grafisch ziemlich schwach sein. Und selbst das Hauptmenü ist wohl nur hochskaliert und nicht mal neu irgendwie gerendert. Also, ich war ja ein bisschen euphorisch. Und hatte eigentlich Bock drauf, aber so, was ich jetzt bisher davon gelesen habe, soll es technisch absolut kacke sein und die Bezeichnung HD überhaupt nicht irgendwie verdienen. Und ja, und spielerisch ist es halt tatsächlich das Altgewohnte. Und das war zwar cool, aber das ist insgesamt ein bisschen wenig jetzt. Selbst für 17 Euro ist es ein bisschen wenig.
Oh, okay. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ansonsten kam schon raus Shootmania Storm. Das wollte ich mir in den nächsten Tagen mal angucken.
Es wurde ja auch erbeten, dass wir darüber sprechen, ne?
Genau, das können wir dann im nächsten Podcast besprechen und ich denke, es kommt aber auch noch ein Artikel dazu. Ansonsten ist erschienen Defiance. Da bin ich erst vor ein paar Tagen drauf gestoßen. Das ist aber anscheinend schon Anfang April veröffentlicht worden. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die gar nicht so viel Marketing für das Spiel gemacht haben. Obwohl das eigentlich ein ziemlich großes Projekt werden soll und sollte. Also Defiance ist halt so ein MMO-RPG, allerdings als Shooter in Third Person. Und also da funktionieren auch die Shooter-Aspekte so, wie man die halt kennt. Dass es wirklich ein actionreicher Kampf ist, so wie in einem gewöhnlichen Third-Person-Shooter. Und das ist für ein MMO ja schon mal eigentlich recht neu. Und dann ist es halt so, dass Defiance, das Spiel, stellt halt so eine Science-Fiction-Welt dar, postapokalyptisch. Und in dieser Welt startet gleichzeitig auch eine Serie, die auch Defiance heißt. Die läuft auf dem US-Sender Sci-Fi. Da kam gestern die erste Folge. Und das, was die Spieler im Spiel erzielen quasi, das kann Einflüsse haben auf die Serie. Und das ist eigentlich mal eine ziemlich geile Idee. Ich weiß aber nicht, inwieweit das Ganze erfolgreich ist. Also müsste man mal gucken, wieso die Einschaltquoten gewesen sind und wie sich die Verkaufszahlen vom Spiel entwickeln. Es könnte sein, dass dieses ganze Projekt ein ziemliches Geldgrab wird. Oder es wird halt echt ein cooles Projekt, wo sich so Sci-Fi-Nerds richtig drin vertiefen können und dann gleichzeitig Spiel und Serie haben. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich bin auch echt geneigt dazu, da einzusteigen, wenn das alles recht gut aussieht.
Ich habe bis jetzt eigentlich nur den TV-Werbespot gesehen, habe da irgendwie schon mir gedacht, es sieht eigentlich ziemlich scheiße aus für eine Neuveröffentlichung. Aber gut, MMOs sehen meistens ein bisschen schwach aus. Ich sehe auf jeden Fall gerade 4Players hat irgendwie, wie viel waren es, 49% gegeben.
Genau, also die Wertungen sind recht unterschiedlich. Also das höchste ist, glaube ich, auch nur irgendwas im 70er-Bereich gewesen, weil das
GameStar hat 77 gegeben.
Genau, also die Wertungen sind nicht so überragend, weil die, also ich habe mir auch schon ein paar Kritiken angeguckt. Das soll wohl vom Spielverlauf halt sich immer wiederholen, aber das ist halt meiner Meinung nach generell so ein MMO-Problem, dass man immer die gleichen Grinding-Aufgaben macht.
Ja, ist aber auch wieder die Frage, inwiefern soll sich Defiance jetzt außer diesem TV-Prinzip-Projekt da in irgendeiner Form von anderen Sachen großartig abheben. Also mir ist es irgendwie zu wenig, um wirklich Bock zu haben, mal reinzugucken.
Ja, also der größte Anreiz ist da eben wirklich einfach bloß diese Verbindung von Spiel und TV-Serie. Und ja, ich wollte halt mal in die Serie reingucken und um zu gucken, ob ich da irgendwann den Anreiz habe, ins Spiel zu gucken.
Jo.
Allerdings gab es jetzt auch schon so die ersten Kritiken zur Serie und das ist halt so, naja, die typische Science-Fiction-Serie, wo die Story epischer ist als die Effekte, die mit den Produktionskosten möglich sind. Also man sieht dann halt echt schon, dass es fürs TV produziert wurde.
Vielleicht hat ja jemand unserer Hörer schon Erfahrungen selbst mit Defiance gemacht.
Das würde mich mal interessieren.
Ja. Im Kommentarbereich, wie ist es so? Hat man Spaß, hat man auch über einen längeren Zeitraum Spaß oder ja, einfach in die Kommentare schreiben. Dankeschön.
Ja, das wären die Spieleveröffentlichungen, die es in letzter Zeit davon gab. So viel haben wir davon gar nicht gespielt. Was haben wir denn zuletzt gespielt?
Nix, mein PC ist tot.
Nein.
Ja, gut, vorher habe ich noch ein bisschen Bioshock Infinite gespielt. Das muss ich ja noch sagen. Ja.
Und du fandst das Gameplay scheiße.
Richtig. Ich fand das Gameplay scheiße. Ich sag's ruhig. Ja. Habe ich überhaupt kein Problem damit.
Dann warum? Interessiert natürlich mich auch.
Nee, es ist ein Bioshock.
Also für mich erschreckend viele, die das Gameplay so richtig kacke finden. Ich finde es ja ziemlich cool. Man liebt's oder man hasst's.
Ja, ich finde, es hat sich allein daher, wie sich meine Spielfigur anfühlt, hat es mich schon, also gerade in den Kämpfen hat es mich schon sehr an den ersten Teil erinnert und da habe ich das ja abgrundtief gehasst. Was natürlich irgendwo ein Pluspunkt ist, dass man endlich mal seine Waffe anlegen kann und nicht alles so aus der Hüfte ballert, wie Felix das auch schon mal gesagt hatte.
Da muss ich leider einwerfen, also ich habe ja letztens Bioshock 1 nochmal angefangen und da ging das auch. Allerdings ist die Steuerung relativ untypisch. Also man kann, ich habe so mit dem Gamepad gespielt und man musste den rechten Stick reindrücken, um über Kimme und Korn zu schießen. Und dann ist es auch in Bioshock 1 möglich. Aber okay. Das ist halt eine komplett andere Belegung, einfach weil man diese Plasmide hat. Und ich glaube, in der PC-Version ist es auch so, wenn du die rechte Maustaste drückst, dann zoomst du halt nicht ran, sondern dann setzt du deinen Bigger ein. Und so ähnlich war das auch bei Bioshock 1 und wahrscheinlich haben wir beide deshalb nie rausgefunden, dass man auch ranzoomen kann.
Das ist gut möglich, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist das okay. Ich hatte ja sowieso vor, Bioshock 1 nochmal zu spielen irgendwann, beziehungsweise es nochmal zu versuchen. Ich kenne ja noch nicht mal die Story. Ich hab sie mir auch noch nicht durchgelesen irgendwo. Ich habe das Ganze noch nicht aufgegeben, das noch zu erleben. Möchte ich da mal dazu sagen. Aber ich werde jetzt erstmal Infinite weiter spielen und da hat sich's jetzt schon. Also die Kämpfe fühlen sich schon ein Stück angenehmer an, wenn man einfach zielen kann. Ich glaube, ich habe auch schon herausgefunden, wie man eigentlich relativ günstig durch alle Kämpfe kommt. Man muss einfach nur die zwei stärksten Waffen mitnehmen und dann funktioniert das eigentlich schon. Dann braucht man eigentlich nur relativ weit zurückbleiben und dann einfach alles wegsnipen sozusagen.
Setzt du denn diese Spezialfähigkeiten nicht ein?
Selten. Wirklich selten. Also manchmal hat man ja solche Situationen, wo man jetzt hinter einer Gruppe Soldaten steht und da kann man ja auch so eine Rabenbombe reintroppen oder so und das ist ziemlich cool, das mache ich dann auch ab und zu, aber ansonsten benutze ich die eigentlich kaum. Ich halte mich eben auch mit den Kämpfen nicht so lange auf, weil ich will eigentlich nur schnell durchkommen und wissen, was alle am Ende so umhaut, damit ich endlich mal mitreden kann. Und der Rest juckt mich eigentlich nicht so wahnsinnig. Ich finde die Stadt jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Das liegt aber auch einfach daran, was ich schon mal gesagt habe, dass ich jetzt nicht so dieser Riesenfan von so abgedrehten Shootern, abgedrehten Fun-Shootern bin. Und es wirkt alles so scheiße unecht.
Ja, also, das hatten wir ja auch schon im Podcast gesagt. Also, dass die Leute immer so ein Stückchen an dir vorbeigucken und das alles ja, ein bisschen puppenhaft wirkt.
Die Leute, die Welt an sich, das wirkt alles so wie ein Haufen Plaste. Aber wie gesagt, ich bin ja noch nicht durch. Wir hatten damals ja schon gesagt, vielleicht ist es ein Teil vom Plot. Du kannst mir jetzt natürlich nicht erzählen, ob es so ist oder nicht, weil sonst würdest du mich spoilern. Ich kann ja noch abwarten, ob es dann tatsächlich so ist. Vielleicht gefällt es mir am Ende ja doch noch durch irgendwas. Vielleicht halt durch den Plot. Bisher finde ich es nicht unbedingt scheiße. Es gibt halt gewisse Dinge, die mich stören. Ich habe jetzt auch schon einen Bug gefunden, der ziemlich nervig ist, dass ich an der Stelle nicht weiterkommen, weil dann auf so einem Luftschiff oben hat sich in der Mitte von dem Teil wahrscheinlich irgendwo ein Gegner verkeilt und ich darf diesen Bereich nicht verlassen, solange ich diesen Typ nicht getötet habe, den ich aber nicht töten kann, weil ich da gar nicht hinzielen kann. Und das ist einfach auch so ein blöder Bug, der einfach nicht sein muss, sage ich mal. Ich meine, es passiert, ist okay, deswegen sage ich jetzt nicht, ist das Spiel total scheiße. Aber das ist dann halt auch wieder nervig und wenn man dann schon von den Kämpfen angenervt ist, dann passiert noch sowas. Okay. Ich bin zurzeit auch einfach ein bisschen gereizt, weil so viel Scheiße passiert ist. Man merkt es vielleicht, aber ich setze mich auf jeden Fall ran und ich spiele es auch durch und dann können wir drüber reden.
Okay.
Tim weint schon, glaube ich.
Ja. Nee, wirklich, im Endeffekt ist es alles okay, was du sagst. Du begründest es ja wenigstens auch vernünftig. Also sagst dann einfach nur, das ist scheiße. Und fertig, sondern du begründest es ja auch wirklich richtig.
Ich sag relativ selten, das ist scheiße.
Ja, ich weiß schon. Naja, also deswegen ist alles gut. Alles okay. Vielleicht gefällt es dir wirklich noch. Und wenn nicht, dann ist es auch egal. Sagt er mit einer Träne im Auge.
Naja. Ach, bestimmt
finde ich es. Also toll. Ich sag mal so, mir gefällt wirklich Bioshock richtig sehr und Teil 1 ist immer noch eines meiner Lieblingsspiele, aber es sind trotzdem nicht Spiele, die ich jetzt bis auf den Tod verteidigen würde. Das sind eher so.
Nee, Games, aber ich weiß schon, wie das ist, wenn man was ziemlich cool findet und dann redet man auch immer mal so einen Ansatz drüber mit jemandem und der mag es dann vielleicht nicht so sehr, dann ist es schon immer ein bisschen schade, dass man da nicht die gleiche Begeisterung verspürt.
Ja.
Das sehe ich schon ein. Aber wie gesagt, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin ja noch nicht mal bei der Hälfte, wie ich mir habe sagen lassen. Ich frage auch meine Freundin alle 10 Minuten, bin ich jetzt bald durch? nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber ja. Ab und zu möchte ich schon mal den Überblick behalten, wo ich bin. Ich finde sowas teilweise, also in manchen Spielen finde ich das sehr angenehm, wenn ich vielleicht schon im Hauptmenü irgendwo, bevor da steht, Kampagne fortsetzen, weil ich dann irgendwie eine Anzeige habe, ja, okay, 37% gespielt oder so, ja. Dann kann ich mich ungefähr darauf einstellen, wie lange es noch ist. In manchen Spielen wäre es wieder total fehl am Platz. Fehl am Platz wäre es bei einem Call of Duty, was sowieso eine kurze Spielzeit hat und es würde da auch atmosphärisch nicht reinpassen. Das spielt man am besten einfach, lässt das Bombastfeuerwerk über sich ergehen und dann ist wieder gut. Oder Max Payne oder so, da wäre es auch, ich weiß gar nicht, ob es da war, aber auf jeden Fall habe ich nicht drauf geachtet, wäre auf jeden Fall blödsinnig gewesen.
Ja, die haben halt immer angegeben, in welchem Chapter du bist und in welchem Akt du gerade bist.
Stimmt.
Wobei das auch ein bisschen undurchsichtig war. Also daran konnte man jetzt nicht wirklich erkennen, wie weit man schon im Spiel vorangeschritten ist, weil...
Nee, man wusste ja auch gar nicht, wie viele Chapter
insgesamt
das gibt. Ganze hat. Ja. Ja. Ich meine, das hätte man nachgucken können, aber warum soll man das machen, wenn es einen nicht interessiert? Ja. Nee, in sowas wie StarCraft mag ich es zum Beispiel. Nicht, weil es mich langweilt oder sonst was, sondern einfach, weil ich gerne einen Überblick habe, okay, wie viel habe ich geschafft, wie viel steht noch an. Hm. Da ist es dann auch nicht so schlimm, weil das ist jetzt eh kein Spiel, was du jetzt mal schnell, also zumindest ist es kein Spiel für mich, was ich mal schnell an einem Nachmittag durchzocke. Das mache ich mir mal an, wenn ich richtig Bock auf die Kampagne habe, dann zocke ich die mal 3-4 Missionen lang, dann mache ich erstmal wieder aus. Weil im Moment zocke ich ja auch noch keinen Multiplayer, das ist dann sowieso was ganz anderes, aber die Kampagne, die nehme ich mir dann wirklich häppchenweise vor, wenn ich wirklich Bock drauf habe, dann kann ich sie ja am besten genießen, auch wenn es mal nervige Missionen sind, à la halte 20 Minuten aus, bis du gerettet wirst, das sind meistens die einfachsten, aber die langwierigsten, weil du halt wirklich die Scheißzeit aushalten musst und warten musst, bis sie vorbei ist. Ja, aber naja, damit schaffe ich, ich schaffe halt damit Abhilfe, dass ich dann wirklich drauf warte, bis ich richtig Bock drauf habe. Auf das Spiel. Und dann geht das schon.
Okay.
So, sorry, ich laber schon wieder zu viel. Ich merke das schon.
Nein, nein. Tim?
Ja?
Was hast du gespielt?
Irgendwie nichts.
Doch, also, du hast Warframe gespielt und so, du hast Borderlands gespielt.
Ja, gut, okay. Naja, gut. Also, ich habe nichts Singleplayer-technisches gespielt. Ich habe halt Warframe mal angezockt mit Felix. Das ist halt ein kostenloses Koop-Spiel, sowohl im Internet als auch privat kann man das, und man kann es auch, glaube ich, solo spielen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht so wirklich. Und wir haben es, ich weiß nicht, wie lange haben wir das gespielt? 2 Stunden oder so?
Ja.
Es war, sag ich mal, also storytechnisch eh belanglos, aber also ja. Wir haben, also ich habe halt gar nicht mehr auf die Story geachtet, mir ging es halt einfach nur um das Gameplay. Es ist halt ein, sag ich mal, ein brutales Mass Effect ohne Taktik, also quasi einfach nur, naja gut, im Endeffekt ist es ein Third-Person-Shooter in Sci-Fi-Setting. Man ist halt irgend so ein Vieh namens Teno oder man gehört halt so einer Rasse an. Die Standardbewaffnung besteht halt aus einer Pistole, einer Rifle und einem Schwert und damit schnetzelt man sich halt einfach durch die Gegend mit bis zu drei anderen Leuten, beziehungsweise halt je nachdem, wie viele Leute dann im Koop sind und macht halt so kleinere Missionen, größere Missionen, Bosskämpfe und so weiter. Ja, es ist halt, es war ganz okay soweit, aber das Einzige, was jetzt halt richtig daraus hervorgegangen ist, ist halt, dass ich jetzt Bock auf Dead Space 3 habe, was ich halt bisher noch nie gespielt habe. Und ja, Borderlands, da gab es ja, also da sind wir auch, oder ja, ich, wir, wie auch immer, massivst zu spät dran, dieses Sir Hammerlock's Big Game Hunt, das kam ja bestimmt schon vor 2 Monaten oder so raus.
Der DLC. Wenn ich
jetzt recht entsinne, der DLC. Und ja, da haben wir halt auch ein bisschen angezockt, da hatte ich auch dann nicht mehr so viel Zeit leider. Es soll ja ziemlich schwer sein, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Monster erstmal auf einer Stufe sind mit uns und gut, also ich habe wieder mit Felix gespielt, sonst klingt das jetzt so, als würde ich von mir und der Mehrzahl reden. Ja, also die Monster waren halt auf unserer Stufe. Es waren teilweise Viecher mit extrem interessanten Effekten mit dabei. Also irgendwelche schwebenden Kugeln, die dann plötzlich kleinere Kugeln kacken, die dann explodieren bei Berührung. Und ja, es ist, denke ich, ganz interessant. Und es soll halt dann nochmal einen schwereren Bossgegner geben. Ich meine, es gab ja schon 2 extrem schwere Gegner am Ende. Oder je nachdem, welches DLC oder welche Kampagne oder welchen Gegner man jetzt sich gerade rausgesucht hat, gab es ja eben mal diesen Verminus, diesen Riesenwurm und dann noch irgend so ein, na, so ein Roboter-Menschen quasi. Ich bin extrem raus aus dem Spiel. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Also ja, ihr wisst schon, diese gelben Roboter-Menschen. Also quasi gab es halt nochmal so ein Boss-Vieh. Und jetzt haben sie halt noch einen schwereren mit reingeworfen. Ich bin gespannt, wer den dann noch schafft. Aber wird es bestimmt auch Leute geben. Und sie haben halt jetzt auch das Level-Cap endlich erhöht, also von 50 auf 61. Mich würde jetzt eigentlich nur interessieren, wie die gerade auf 61 gekommen sind und nicht einfach nur 60.
Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Gag, dass es okay. Nicht der MMO-Standard sein soll. Keine Ahnung.
Okay. Ja, und dann haben wir ja Torque noch zu Ende gespielt. Das war das DLC davor. Ja, das, na gut, da hatten wir im Endeffekt nur noch einen Bosskampf und da hatten wir es dann auch geschafft. Das war ja relativ beschissen, muss ich sagen, das DLC. Also da war ja jetzt auch es war zwar schon zwischendurch der typische Humor spürbar, aber jetzt im Gegensatz zum Hauptspiel oder zu Paddy's Pirate Booty, hat es halt nicht rangereicht. Und jetzt ist halt quasi noch ein DLC offen von dem Season Pass und da wird es halt interessant, ob sie da mal, also was sie da im Endeffekt jetzt rausbringen. Mich interessiert ja die ganze Zeit dieser Sternenzerstörer oder dieser Kreuzer, der dort im Himmel schwebt, immer vor dem Mond oder vor diesem zerstörten Planeten. Der ist ja jetzt nur immer noch intakt, selbst, ich kann jetzt, also Achtung, Spoiler, selbst jetzt, wo Jack tot ist.
Spoiler Ende.
Ist ja dieses Spoiler Ende. ist ja dieser Sternkreuzer. Sternzerstörer immer noch am Himmel und mich würde jetzt mal extrem interessieren, was es damit eigentlich auf sich hat und ob wir dort mit vielleicht im DLC hoch könnten. Das würde mich halt extrem freuen. Aber mal sehen, in welche Richtung es dann geht.
Erik freut sich gerade, dass er hier im Podcast das mithören musste.
Ach, du hast du Borderlands 2 noch gar nicht gespielt?
Nee.
Oh, scheiße.
Okay. Ich habe aber zum Glück gerade eh nicht zugehört.
Okay, gut.
Ich weiß nur, dass Jack tot ist. Aber oh, scheiße. Hier noch Spoiler, Anfang und Ende. Einfach einfügen, da wo es...
ja, gut, okay. Na gut, wer jetzt noch eine Borderlands gespielt hat, naja, nee, Quatsch. War halt ein bisschen Mist. Naja, und so ansonsten habe ich eigentlich nichts jetzt großartig gespielt. Habe mich halt eher ein bisschen um Serien und Filme gekümmert.
Oh.
Um dort mal ein bisschen aufzuholen. Oh ja, oh. Also jetzt, oh, das Ding ist auch viel gefährlicher, als es am Ende war. Aber gut, so können wir ja dann später kommen. Ja, und, ach ja, genau, na, ein bisschen Tomb Raider habe ich gespielt. Das fetzt mir aber ehrlich gesagt nicht so, muss ich sagen. Bisher zumindest, habe jetzt ungefähr 2 Stunden gespielt. Und ich komme halt irgendwie mit Lara als Heldin nicht zurecht. Also ich kann mich, also ist klar, dass ich mich mit ihr nicht identifizieren kann, aber ich komme auch mit ihr quasi als Spielpartner nicht so richtig zurecht, was ihre, also ja, wie sie halt drauf ist. So, also ich hätte halt diesen Umbruch zwischen Memme und Killerin quasi mir nicht so komisch vorgestellt. Sonst finde ich das ja, sonst war mir das ja egal. Bei Far Cry 3 zum Beispiel war mir das ja total Rille. Aber sie heult halt die ganze Zeit rum und stöhnt und macht Scheiß und dann hat sie ihre erste Waffe, knallt die ersten 3 Leute ab und sagt halt in einem Funkspruch, dass es eher zu leicht war als erschreckend. So, wo ich dann dachte, hä, was soll jetzt diese Scheiße eigentlich? Das ist ein 20-jähriges Mädel, was eigentlich nur eine kleine Archäologin ist. Da würde ganz bestimmt nicht die Reaktion sein, naja, ich habe jetzt gerade so ein paar Typen umgelegt, es war eher einfach als erschreckend. Ich werde mich schon dran gewöhnen, so. Fand ich halt irgendwie bescheuert. Aber ich gucke es mir einfach noch ein bisschen weiter an. Vielleicht klickt es ja irgendwann. Ansonsten schiebe ich das erstmal nach hinten raus und kümmere mich halt irgendwann mal drum und kümmere mich lieber erstmal um andere Spiele. Genau, das war's. Diese Woche für mich, von mir, wie auch immer. Also jetzt nicht im Podcast, sondern einfach nur games-technisch.
Okay.
Alles Felix.
Klar. Ja?
Was, naja, also, ist ja quasi
noch. Oh Gott, ich fehle noch. Ich habe heute, also in den letzten Tagen habe ich eigentlich gar nicht so viel gespielt, glaube ich. Kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe heute mir den DLC zu Dishonored gekauft. Der ist heute erschienen. Der erste Story-DLC. Der heißt irgendwie The Knife of Dunwall. Und da spielt man nicht den Haupthelden, den man im Hauptspiel gespielt hat, sondern, also ich werde das jetzt einfach die erste Szene aus Dishonored spoilen. Und zwar Ja, also man kommt halt, man spielt Corvo und man kommt nach Dunwall in diese Stadt und man soll sich mit der Herrscherin treffen und als man sich mit ihr trifft, wird sie von einem Assassinen umgebracht. Und jetzt im DLC spielt man den Assassinen, der die Frau umgebracht hat. Und da, ja, das ist halt im Prinzip jetzt der Bad Guy, den man spielt und man sieht das jetzt alles aus einer ganz anderen Perspektive. Das ist eigentlich mal ein ziemlich interessanter Ansatz so für einen DLC. Und das Coolste daran ist eigentlich, dass die Figur, die man jetzt spielt, auch spricht und Sachen kommentiert und so. Das war nämlich im Hauptspiel nicht. Also im normalen Dishonored hat man halt den Corvo gespielt und der hat nie was gesagt. So ähnlich wie Gordon Freeman in Half-Life. Da war er auch die ganze Zeit stumm. Und jetzt ist es halt so, dass die Figur redet und auch mit anderen Leuten redet, wenn die Dialoge führen. Und es gefällt mir wesentlich besser. Also es ist jetzt dadurch allein schon viel interessanter, was so passiert. Und die Entwickler meinten wohl irgendwie, als Dishonored rausgekommen ist, dass sie sich dafür entschieden haben, dass Corvo nichts sagt, damit man sich als Spieler besser mit ihm identifizieren kann. Und ich fand eigentlich, dass das damals, also damals fand ich schon, dass das ziemlicher Blödsinn ist und dass es einfach nur feige ist, dass man sich nicht traut, jemanden einen Charakter zu geben und ja, dass es halt einfach die einfachere Lösung ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, wenn man, spielt ihr lieber einen Helden, der gar nichts sagt und stellt euch dann vor, dass ihr die ganzen Sätze sprecht, oder habt ihr lieber jemanden, der in Spielen auch mit anderen Leuten spricht?
Es gab jetzt Spiele, in denen hat mich das nicht so wahnsinnig gejuckt. Im ersten Half-Life zum Beispiel hat es mich überhaupt nicht gejuckt. Okay, das war, ist auch ein Stück her, das war eine andere Zeit. Ich glaube, mittlerweile finde ich das als stilistisches Mittel gar nicht so schlecht, wenn der Protagonist, den ich praktisch spiele, vielleicht auch ein bisschen Monolog führt oder so. In Max Payne wurde das ja auf die Spitze getrieben. Max Payne hat Sachen zu seinen Gegnern gerufen, hat sich mit Leuten unterhalten, hat Monologe geführt und alles hat der Spieler so mitbekommen. Man musste eigentlich immer zu jeder Zeit, was in diesem Menschen vorgeht. Was auch teilweise ziemlich lustiges Zeug, also lustig klingendes Zeug war, weil seine Sprüche halt teilweise so trocken waren. Und ich denke, das Spiel hätte ohne gar nicht so wirklich funktioniert. Hätte man dieses Feature irgendwo rausgenommen, was heißt Feature, aber hätte man dieses Element rausgenommen und hätte diesen Max Payne einfach stumm gelassen im dritten Teil, dann hätte das Spiel gar nicht so eine Wirkung gehabt. Es geht ja im Endeffekt im Großen und Ganzen um diesen Charakter, um diese Person. Und da ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn sowas mit drin steckt. Insofern tippe ich mal wieder diese blöde, allgegenwärtige, allgemeingültige Aussage, es kommt aufs Spiel drauf an. Aber an und für sich denke ich, wenn es irgendwie nicht so penetrant gemacht ist und irgendwo sinnvoll eingebaut ist, wie zum Beispiel in Max Payne 3. Das Spiel fand ich, weiß Gott, nicht super oder sonst was, aber es war okay und gerade da hat dieses Element Charakter und wie der Charakter verarbeitet wurde, wo natürlich diese Monologe und diese Gespräche mit reinfließen, das hat praktisch für mich den Spielspaß dort hochgehalten. Das war so für mich eigentlich auch das Einzige, was mich dann noch interessiert hat an dem Spiel. Und ich denke schon, dass es nicht schlecht ist, wenn sowas drin ist.
Jo. Das scheint generell eher auch so eine Methode zu sein bei Spielen aus der Ego-Perspektive. Also mir würde jetzt kein Spiel einfallen aus Third Person, wo alle anderen Figuren reden außer der eigenen. Also es scheint wirklich hauptsächlich so zu sein, dass wenn man ein Spiel in der Ego-Perspektive spielt, dass man sich dann wirklich vorstellen soll, dass man die Person ist, die da in der Ego-Perspektive ist.
Der Typ aus Bioshock Infinite labert aber auch, zum Beispiel.
Ja, nee, aber ich meine halt, wenn Hauptfiguren nicht reden, dann eher in Spielen, die sich nur in Ego-Perspektive befinden.
Ja, höchstwahrscheinlich hast du schon recht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so viele Third-Person-Sachen gespielt habe.
Hm. Tim, was wolltest du noch sagen?
Ach, ich wollte mich allgemein äußern. Okay. Also, kann ich?
Ja.
Okay. Ich dachte, ihr seid noch in einem Dialog. Wollte ich jetzt nur noch brechen.
Nee, bei uns redet die Hauptfigur nicht.
Ach so.
Ja. Das okay, war noch sorry.
Ach so. War gerade leicht verwirrt. Ich habe nebenbei kurz noch was lesen müssen. Also, ich war ja bis vor ungefähr 2-3 Jahren oder so, oder vielleicht 1-2 Jahren, war ich echt kein Fan von sprechenden Figuren, weil mich das meistens echt quasi daran gehindert hat, mich mit der Spielfigur zu identifizieren. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich vor ein, zwei Jahren noch so ein RPG-Nerd war und mich für andere Genres kaum interessiert habe. Also RPG-Nerd ist vielleicht so gleich wieder ein sehr heftiges Wort, aber ich habe halt nichts anderes gespielt, außer ein paar RPGs. Wobei, nee, das ist länger her. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall hat sich das erst so seit ein, zwei Jahren dazu entwickelt, dass ich halt dann doch ziemlich drauf stehe, wenn die Figur jetzt auch redet, gerade in Ego-Perspektiven, also gerade in Shootern und so, fand ich es halt bei Far Cry 3 extrem cool, dass wenigstens sich Jason ab und zu mal geäußert hat. Ich fand es jetzt bei Bioshock sehr toll, dass Booker extrem viel geredet hat, Dialoge geführt hat, Sachen gerufen hat und so weiter und so fort. Dadurch kam das alles viel lebendiger rüber. Was ich aber zum Beispiel als so zweischneidiges Schwert sehe, ist zum Beispiel Skyrim oder insgesamt die Elder Scrolls-Spiele. Ich würde es schon cool finden, würde der Held dort auch reden, weil sonst, ja, gut, du kriegst ja halt trotzdem Antworten vorgeschrieben sozusagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du einfach quasi dir ein Headset aufsetzt, der Typ fragt dich was und du antwortest. Das wird vielleicht irgendwann mal so sein, das wäre ziemlich cool. Aber es wird wahrscheinlich noch Jahrhunderte dauern. Aber du kriegst ja trotzdem Antworten vorgeschrieben. Also direkt eine eigene, also die eigene Identifizierung mit der Figur im Sinne von, ich entscheide jetzt, was der genau sagt. Und nicht einfach nur quasi Multiple Choice. Ja, da könnten sie halt einfach auch die Figur eigentlich reden lassen und uns quasi die Arbeit abnehmen, jetzt die Dialoge im Kopf die ganze Zeit absprechen zu müssen. Aber bei Elder Scrolls zum Beispiel stört es mich jetzt nicht extrem. Also da finde ich es okay, gerade so quasi, dass die Figur nicht redet, weil, ja, es braucht es eigentlich nicht. Also man führt zwar viele Dialoge, aber man ist ja trotzdem eigentlich großteils alleine, also man reist alleine, man redet ab und zu mal mit ein paar Figuren, um sich Quests abzuholen, aber ich finde es halt gerade bei, also es ist halt genreabhängig, bei Shootern finde ich es halt extrem auflockernd, wenn die Figur redet, und sei es jetzt wie bei Max Payne, was Eric gesagt hat, dass halt immer mal so ein paar abnormen, sarkastische Sprüche zwischengeworfen werden, oder sei es halt wirklich des Dialoges wegen, finde ich das schon manchmal recht hilfreich, um einfach die Atmosphäre zu verbessern.
Ja, ich finde es halt extrem Atmosphäre zerstörend, wenn Leute mit mir reden in einem Spiel und die reden halt einfach weiter und meine Figur sagt nie was. Also
gut, ja, da, na gut.
Das also gerade bei Half-Life und bei Dishonored ist es halt so, dass man teilweise auch angesprochen wird und dann kann man vielleicht noch Ja oder Nein auswählen. Und dann sagt er aber nichts, das ist dann so das Höchste der Gefühle.
Daran hatte ich nie gedacht. Stimmt, das ist dann eigentlich, da hast du recht, das ist eigentlich mit das Schlimmste. Ich hatte jetzt halt nur gerade an richtig fest vorgeschriebene Dialoge gedacht, aber es ist ja oftmals, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das noch so extrem war oder welchen Spielen, dass die Leute halt so dich ansprechen. Also zum Beispiel war es ja bei Crysis 2 auch so extrem. Da wurde das zwar begründet, warum du nicht sprichst, aber da war es ja auch so, dass die dann dich ansprechen, hier so, Elkertschöss, was sagst du dazu? Ach ja, stimmt, du hast ja eh die und die Meinung, so ja, nach dem Motto. Also die haben dann quasi für dich schon geantwortet, als würden die dich in- und auswendig kennen. Ja. Und das ist eigentlich dann für mich das Schlimmste, wenn dann halt die Figur quasi für dich so antwortet nach dem Motto, naja, ich weiß ja schon genau, wie das ist so. Und du denkst dann, also wenn du dich dann in die Figur reindenkst, denkst du dann, dort steht so ein Typ schwer bewaffnet im Nanosuit und lässt einfach so einen Kopf hängen und lässt halt alles so über sich ergehen quasi. Ja. Das ist halt dann doch ziemlich atmosphärekillend.
Ja. Da denke ich mir dann halt auch immer, na gut, wenn ihr euch jetzt hier unterhaltet, muss ich jetzt auch nicht hier rumstehen und mir den Dialog anhören. Also ich bin halt eh nur sozusagen die Kamera, die euch beim Sprechen zuguckt.
Oh, genau, stimmt. Das sind extreme Atmosphäre-Killer. An das hatte ich jetzt gerade gar nicht so gedacht.
An die Extreme denkst du halt immer nicht so.
Nee, nur ein Jedi, nur ein Sith denkt in Extremen oder wie auch immer der Spruch war. Ich kenne es nur.
Naja. Ja, aber ich würde aber insofern zustimmen, dass es mich bei den Elder Scrolls Spielen auch gar nicht so stört. Also da ist es halt so, dass du auch wirklich richtig ausformulierte Sätze hast und manchmal hast du dann auch gleich zwei Sätze, die du auswählen kannst. Und wenn die Spielfigur dann nochmal exakt das sagen würde, was da schon als Text stand, dann würde ich das wahrscheinlich immer überspringen, bis dann die Antwort von meinem Gegenüber kommt.
Das hatte ja Alpha Protocol ziemlich cool gemacht. dass man da praktisch eher ausgewählt hat, auf welche Art man antwortet.
Ja, und genau.
Da nicht die komplett ausformulierten Sätze standen. Und man musste so unter Zeitdruck machen, das fand ich auch sehr cool. Weil oft entscheiden ja diese Sätze auch irgendwas. Gerade auch in Partyspielen können die Sätze was entscheiden. Und es bringt einfach noch eine andere Komponente mit rein, wenn da irgendwie eine Zeit abläuft, ich nur begrenzt Zeit habe oder mir erstmal alles komplett hinlegen kann, praktisch A4-Zettel, ja, was könnte passieren, wenn? Und ich mir erstmal bei jedem Gespräch eine halbe Stunde Zeit lasse, ja, welche Option nehme ich denn aus? Ich will die perfekte. Das ist eben dann auch so das Ding, gerade wenn es ein bisschen unter Zeitdruck ist und ich habe vielleicht nicht immer die perfekte Antwort und nicht den perfekten Spielverlauf, habe ich auch viel höheren Wiederspielwert.
Das hätte ich mir bei The Witcher teilweise echt gewünscht, also Zeitdruck. Was ich bei The Witcher 2 oder auch bei der 1 teilweise vor den Dialogen gesessen habe und überlegt habe, wie ich jetzt am besten antworten könnte, um es
schlimmste... Wie kriege ich jetzt am besten Sex?
Nee, genau. Ja, das natürlich auch. Also das war natürlich die Nummer 1 Entscheidung. Wie werde ich als nächstes flachgelegt? Nee, aber auch so, ich habe dort wirklich teilweise 10 Minuten vor dem Dialogfenster gesessen und überlegt, wie ich jetzt, sag ich mal, das kleinste Übel daraus bekomme. Bei The Witcher war es ja nie so, dass du quasi ein Happy End bekommen konntest. Du konntest ja immer nur zwischen beschissen und noch beschissener wählen. Aber da habe ich teilweise echt lange überlegt, um zu schauen, wie kriege ich das jetzt, sag ich mal, passend hin.
Das ist ein
aber, Problem, naja.
Wenn du wirklich aus einer Intuition heraus antwortest. Also wenn du schon alles durchliest, aber halt nicht eine halbe Stunde drüber nachdenkst. Das machst du ja normalerweise in einem Gespräch auch nicht.
Genau, außer bei Drive.
Wenn dir jemand eine Frage stellt, dann stellst du dich ja auch nicht irgendwie 10 Minuten hin, guckst in den Himmel und überlegst erstmal, ja, was könnte ich denn sagen? Und dann das Gleiche wieder. Dann wirst du ja nie fertig. Nee, ich finde das eigentlich schon recht cool, wenn es so ein bisschen mit Zeitdruck gemacht ist. Fällt mir jetzt aber auch nur Alpha Protocol ein.
Walking Dead hat es gemacht.
Ja,
stimmt. Da gab es auch Zeitlimits. Das fand ich auch sehr, also teilweise stressig, aber auch sehr angenehm. Ja, also
Ich muss sagen, dass ich das eigentlich extrem kacke finde, wenn das unter Zeitdruck ist, weil also ich will mir dann schon die Zeit lassen und überlegen, was ich da sage, gerade weil ich das im echten Leben nicht kann. Also im echten Leben muss ich immer oder meistens sofort antworten und kann mir nicht genau überlegen, was ich machen will. Und Videospiele spielt man ja größtenteils auch so zur Realitätsflucht und weil man sich besser fühlen will als im echten Leben. Und ich mag halt auch Spiele, die nicht wahnsinnig ultra realistisch sind. Und gerade was auch die Dialoge angeht, wenn man da, wie Tim gesagt hat, 10 Minuten warten kann und überlegen kann, wofür man sich entscheidet, dann hat man da auch irgendwie so ein Überlegenheitsgefühl, dass man eben wirklich den Helden im Spiel spielt, der immer die besten Entscheidungen trifft und so. Also irgendwie trägt das für mich zum Spielgefühl bei. Also das ist irgendwie bei mir so eine Sache, wo ich den Realismus nicht so geil finde. Und mich hat das auch in Walking Dead gestört, dass ich mich immer sofort entscheiden musste, wem stimme ich jetzt zu, und man konnte gar nicht richtig abwägen. Dadurch hat das dann teilweise auch sowas Zufälliges. Also, ja, oder eben wirklich nur was Intuitives.
Ja, naja, man musste halt Druck machen. Also, du musstest halt quasi schnellstmöglich drüber fliegen. Das Gute war ja wirklich, bei Walking Dead gab es ja zum Glück keine zeilenlangen Antworten. Man musste halt wirklich drüber fliegen und kurz über, also, und man hat ja aber einfach aus dem, also ich fand es halt aus dem Grunde angenehm bei Walking Dead, du hast dich ja nach relativ kurzer Zeit mit Lee identifizieren können und hast für dich entschieden, wie will ich Lee steuern? Also will ich den zum übelst brutalen Macho-Schwein machen? Will ich den als tierischsten Beschützer machen? Will ich den oder spielen? Will ich den so spielen, dass er sich nur um seinen eigenen Scheiß kümmert? Und dann hast du ja schon aus den, also quasi wenn die andere Figur mit dir geredet hat, hast du ja für dich schon gewusst, wie du antwortest, und musstest dann ja eigentlich nur noch die richtige Richtung suchen. Also das war ja auch immer gut kategorisiert, halt in wütend, traurig, aufbauend oder verstörend quasi. Und ja, aber ich weiß auch, was du meinst. Es ist halt auch immer unterschiedlich, wie viel und wie wenig Zeit man jetzt hat. Also was ich halt wirklich auch nicht mag, sind halt extrem gehetzte Entscheidungen. Ich kann mich halt an so viele Spiele gerade nicht erinnern. Ich hatte auch so das Gefühl, dass du teilweise auch in irgendeinem Spiel, vielleicht warst du sogar auch teilweise bei Walking Dead so, dass du quasi gar keine richtige Zeit hattest, dich überhaupt zu entscheiden, weil die Zeit so schnell abgelaufen war, dass du dich halt quasi innerhalb von 2 Sekunden entscheiden musstest und einfach nur mit halb Intuition, halb Zufall auf irgendwas geklickt hast. Aber so eine gesunde Mischung, ja. Also bei The Witcher hat es mich halt extrem abgehalten oder hat es halt extrem den Spielfluss gestört, weil ich halt in Anführungsstrichen Angst hatte vor meinen Entscheidungen. Das kann auch gut sein. Ich habe es halt als schlecht empfunden. Das ist aber halt extrem abhängig vom Spieler. So, also bei The Witcher hätte ich es mir halt einfach gewünscht, dass die Entscheidungen quasi auch ein Limit haben, um mich dazu zu zwingen, mich schneller zu entscheiden. Aber ich kann das definitiv verstehen, wenn du sagst, du willst darüber nachdenken, weil das werden viele lieber haben, dass die sich bei solch, also vor allen Dingen The Witcher ist ja auch ein großes Rollenspiel mit langer Spielzeit.
Und bei
dass
Witcher,
die sich schnell irgendwie
bei The Witcher kommt es ja, da kommt's, ich wollte nur kurz sagen, da kommt es ja auch drauf an, dass es, dass man drüber nachdenken soll, über seine Handlungen und über das, was in der Welt vorgeht. Es werden ja auch viele Themen angesprochen, wie Rassismus und so. Und allein, dass man da so ein bisschen die Zeit hat, ein bisschen drüber nachzudenken und zu reflektieren. Also für The Witcher ist es dann vielleicht doch schon recht angemessen. Aber,
ja, also ich habe The Witcher noch nicht gespielt, aber ich muss sagen, gerade bei Mass Effect fand ich es, glaube ich, auch besser, dass ich keine Zeitbegrenzung hatte. Ich muss sagen, in dieses Alpha-Protokoll hat es richtig geil reingepasst irgendwie, weil man da sowieso von Anfang des Spiels eigentlich unter Druck steht. Also gefühlt unter Druck auch die Spielfigur eben an sich. Und da fand ich es halt ganz, ganz cool so als Feature. Ich muss aber sagen, was du angesprochen hast mit der sehr wenigen Zeit, das war teilweise in Walking Dead so, dass dann die Zeit wirklich extrem knapp war. Und du dann wirklich auf irgendwas einfach draufgeklickt hast. Und dann war es teilweise eine Glückssache, was da jetzt bei rauskommt. Also zu extrem sollte es nicht werden, aber ich finde, für manche Spiele wäre ein gesundes Maß an Zeitdruck nicht schlecht.
Ja, bei Alpha-Protokoll, da bietet sich das ja auch wirklich an, weil man irgendwie so ein Agent ist, der dann wirklich, oder so ein Geheimagent, der dann wirklich schnelle Entscheidungen treffen muss. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das gut zum Spielgefühl beigetragen hat.
Ich meine, man hat da zwar auch ruhigere Momente, wo man dann mal wieder in seinem Unterschlupf ist, in seinem sicheren und so weiter, aber insgesamt passt es schon da rein, weil du, wie gesagt, du fühlst dich von Anfang an irgendwo unter Druck. Du hast ja auch einige Stealth-Missionen, wo du dann tatsächlich nicht entdeckt werden darfst, sonst scheitert die Mission. Und das baut ja alles so ein bisschen Druck auf. Und auch diese ganzen Minispiele gehen auf Zeitdruck und so weiter, um Kameras zu hacken, Türen zu knacken und so. Also insofern war das eigentlich nur logisch, dass dann die Dialoge dann auch irgendwo unter Zeitdruck laufen.
Was mich tatsächlich wirklich daran stört, war vielleicht auch gar nicht so stark die Zeit, die vergeht, sondern halt wirklich dieses bisschen Rausreißen aus dem Spielfluss, dass mir quasi mit solchen Entscheidungen vor den Kopf gestoßen wurde und jetzt sitze ich in dem Dialogfenster drin und sage, okay, jetzt gibt's kein Zurück, ich muss mich jetzt entscheiden. Ja. Macht auch Sinn, aber da muss ich zum Beispiel sagen, da finde ich das System bei Guild Wars 2 extremst geil. Also das würde ich mir zum Beispiel für den nächsten Witcher-Teil wünschen, dass dir beide Leute oder jemand dir beide Meinungen anbietet und sagt, hier, das und das sind deine Optionen und dass Geralt dann halt einfach sagt, ich muss mich kurz zurückziehen und muss darüber nachdenken, dass du dann kurz aus dem Dialog in Anführungsstrichen rausgehst, dann kannst du dir bei Guild Wars noch, sag ich mal, genauer die Meinung anhören, also du kannst ja noch genauere Details dazu erfahren und dann kannst du nochmal das Ganze aufnehmen. Ich sag mal so, das verringert natürlich den Grad der Entscheidung. Bei The Witcher war es ja immer so, die Entscheidungen hatten ja immer eine gewisse Gefahr. Wenn dir natürlich jetzt relativ detailliert erklärt wird, was der Plan in sich hat, dann geht natürlich dieses Risiko verloren. Ja, das fand ich halt bei Guild Wars immer extrem einfach angenehm, dass du halt, kurz, also dieser Spielfluss war halt dadurch da, dass du automatisch aus dem Dialog nochmal rausgegangen bist, nochmal Bedenkzeit hattest, nochmal die Figuren ansprechen konntest. Sie hätten es ja bei The Witcher zum Beispiel auch so machen können, dass du deine Freunde einfach mal befragst. So, also dass du einfach mal zu dem Zwerg gehst zum Beispiel oder zu Triss gehst oder so und einfach die mal befragst, was die jetzt denken, was die beste Entscheidung ist. Am Ende musst du sie ja trotzdem treffen und trotzdem abwägen. Aber ich denke, das hätte für mich zumindest den Spielfluss extrem verbessert. Hm. Ja, aber na gut, vielleicht wird es ja noch.
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Mechanik. Bei Mass Effect, was mich da noch... das ist ja eigentlich ein Spiel, wo man Zeit hat für Entscheidungen, die zu treffen. Allerdings gibt's ja immer wieder diese Momente, wo man ganz schnell eine Taste drücken könnte und dadurch wird das Gespräch quasi abgekürzt, weil die Spielfigur irgendeine Handlung ausführt. Also quasi in den Dialogen hattest du manchmal so Quicktime-Events, oder? Das war doch irgendwie so.
Okay.
Also da ist doch manchmal, also ich glaube ab Teil 2, Teil 3 war das so, dass du halt, dass da am Bildschirmrand so ein Symbol aufgepoppt ist und wenn du dann den rechten Trigger gedrückt
hast, dann ist irgendwas. Ach so, ja, das waren praktisch so gute Handlungen und böse Handlungen.
Genau, und die du dann einfach intuitiv und wenn du halt schnell genug drückst, auslösen kannst. Und das ist eigentlich was ich ein bisschen, also das hat mich ein bisschen gestört, das fand ich doof.
Du kannst es ja auch lassen, du brauchst es ja nicht drücken.
Ja, aber dann hast du die Möglichkeit nicht in der Richtung dich zu entscheiden und du weißt nicht, was deine Spielfigur macht. Also du weißt halt nur, dass es gut oder böse ist von der Handlung her, aber du weißt nicht genau, was da jetzt der Inhalt der Handlung sein wird. Und das muss man halt irgendwie reflexartig entscheiden. Das fand ich irgendwie komisch. Also generell, wo es ja sowieso eigentlich ein Spiel ist, wo man überlegt, wie man sich entscheidet. Und dann hast du aber diese Momente, die das komplette Gegenteil sind. Fand ich irgendwie komisch.
Ja.
Also ich weiß noch, Stefan hat eine Stelle gespielt und dann ist halt das so ein rotes Symbol aufgepoppt und die Situation war eben gerade auch sehr angespannt und dann hat er halt reflexartig die Taste gedrückt und war dann letztendlich mit dem Ausgang total unzufrieden, weil sein Held irgendwen erschossen hat.
Ja, das Rote ist abdringliche Handlung, das ist das Böse.
Ja, schon, aber irgendwie, dass er gar nicht voraussehen konnte, was da passiert und was die Spielfigur überhaupt machen wird.
Eine böse Handlung ist höchstwahrscheinlich immer was Böses, was in was Bösem resultiert, was ja böse ankommen könnte.
Ja.
Wenn man es nicht will, das ist böse, dann ist man eben nicht bös und lässt einfach seine Tastatur und seine Maus ganz lieb in Ruhe. Vielleicht sogar das böse Gamepad.
Wobei, gut.
Weiß ich nicht, das hat mich ehrlich gesagt nicht gestört. Aber ich habe Mass Effect ja sowieso ziemlich genossen, über alle drei Spiele. Ich fand auch, die hatten alle drei was Besonderes für sich. Also ich könnte gar nicht sagen, welcher jetzt der geilste Teil war. Ich meine, gut, der erste hatte halt von seiner ganzen Story, es war halt der erste. Es war halt dann, damals war es halt was Neues, was komplett Neues. Und dadurch hat es halt immer irgendwo einen kleinen Vorteil, aber insgesamt waren alle drei Spiele irgendwie was Besonderes für sich. Ich habe sie sehr gemocht und da hat mich das Dialogsystem auch nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich ziemlich schick, dass da auch alles vertont war. Oder so gut wie alles. Zumindest alles mit Hauptpersonen, auch mit Hauptpersonen aus Quests war ja komplett vertont.
Jo. Mann, da sind wir ja ganz schön eigentlich von der Sache abgekommen.
Ursprünglich. Ja, um welches Thema geht's ja eigentlich gerade?
Es ging, glaube ich, ursprünglich ums DLC von, von Dishonored. Naja.
Um Stimmen.
Genau, was und dann ging es darum, dass es dass Spielfiguren reden oder nicht reden. Aber gut, haben wir ein bisschen über Dialoge geredet. Das ist ja auch cool. Ja. Also, ich würde jetzt auch noch kein Fazit zum DLC ziehen. Dazu habe ich noch zu wenig gespielt, aber bisher hat es mir ganz gut gefallen und was die Charaktere und die Story anging, sogar jetzt schon besser als das Hauptspiel. Das war storytechnisch nämlich ziemlich dünn.
Das klingt gut. Also, nicht das Letzte, aber das zuerst genannte.
Okay, dann schnell weiter im Text. Kommen wir zu Filmen. Kinofilme. Ich
komme noch schnell die Film-News raus.
Kinofilme diese Woche gar nicht so interessant, deshalb lieber mal eine Blu-ray kaufen. Da ist diese Woche, die aktuelle Woche ist ziemlich voll gepackt mit guten Blu-ray und DVD-Veröffentlichungen. Zum einen kommt Cloud Atlas. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was gehört habt. Bei mir war es einer der Top 10 Filme des letzten Jahres. Ist halt extrem interessant erzählt. Es ist so eine, also man hat quasi in einem Film 7 verschiedene Geschichten, die alle ein bisschen zerstückelt sind und zerstückelt erzählt werden und dann die Übergänge werden immer so thematisch gewählt und spielt auch irgendwie in 7 verschiedenen Zeitzonen und ein Schauspieler übernimmt 7 verschiedene Rollen. Das ist alles ziemlich experimentell, aber trotzdem als Blockbuster aufgemacht, also mit extrem hohem Produktionsaufwand und Regie führen die Leute, die Matrix gemacht haben, also die Wachowskis. Es sieht also alles ziemlich cool aus und ja, ist halt so eine Mischung aus sehr experimentellem Film und Blockbuster-Kino und ich fand das alles ziemlich beeindruckend. Ansonsten kommt diese Woche Der Hobbit, da weiß ich, dass Tim den gesehen hat.
Ja, weil das klang jetzt viel positiver, als ich kurz danach war. Ich war ja in der Kinofassung damals in dieser, was war es, 48 Pixel, 48 Pixel, 48 FPS. Bilder die Sekunde.
Genau,
48 FPS Version. War natürlich die ersten 10 Minuten erstmal total hinterher mit dem Gehirn quasi, weil teilweise so Bewegungen extrem schnell rüberkamen und man das gar nicht so gewohnt war. Und muss tatsächlich sagen, dass bei mir gerade dieses dieses Mittelerde-Gefühl komplett ausgeblieben ist. Also es kam mir nicht vor, trotz Gandalf und trotz der Welt, kam es mir irgendwie nicht so vor wie ein echter Film, der im Herr der Ringe oder im Mittelerde-Szenario angesiedelt ist. Ja. Und ich bin dort, glaube ich, auch mit den falschen Erwartungen rangegangen, weil ich bin nicht mit den Erwartungen rangegangen, dass es eher eine Art Kinderfilm wird. Ich habe halt gedacht, es wird trotzdem ein relativ erwachsener Film, aber es ist halt nun mal ein Kinderbuch gewesen. Und ich habe halt damit nicht so richtig gerechnet. Dadurch kam mir halt diese teilweise komödiantischen Effekte halt ziemlich bescheuert vor. Mir kam dieses Gegnerdesign viel zu, in Anführungsstrichen, ungruselig vor im Gegensatz. Gegnerdesign, naja, also sozusagen das Ork-Design kam mir halt quasi viel zu ungefährlich vor. Dieser weiße Ork sah halt eher aus wie so ein Albino-Frettchen und groß. Und irgendwie war das halt, ja, also es hat mir einfach nicht gefallen. Und ja, ich will jetzt halt einfach mal schauen, ob das mit 24 Bildern in irgendeiner Hinsicht anders ist, weil einige geschrieben hatten, dass seltsamerweise bei ihnen dieses ganze Mittelerde-Gefühl oder dieses ganze Filmgefühl mit 24 Bildern, ich sag ständig Pixel, mit 24 Bildern viel eher rauskam als mit 48 Bildern die Sekunde. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, also die Blu-ray bietet sich ja dafür, sag ich mal, perfekt an.
Ja.
Aber ob das nur am Ende irgendwas tatsächlich bringt, werde ich sehen. Aber ich war halt damals nicht so richtig begeistert. Ich weiß nicht, ob es bei euch irgendwie anders aussieht.
Also bei mir war es ähnlich. Ich hatte auch ungefähr so 10, 15 Minuten gebraucht, um mich an diese 48 Bilder pro Sekunde zu gewöhnen. Danach ging es eigentlich. Also da hatte sich mein Sehgefühl dann drauf eingestellt und ich konnte mich dann auch auf die Welt und so konzentrieren. Aber in den ersten Minuten war es halt echt so, es hatte so diesen Soap-Opera-Effekt.
Genau.
Und das ist viel zu HD-mäßig aussah, also keine Ahnung, echt komisch. Und ja, ansonsten würde ich auch sagen, dass mich das am Film gestört hat, was du schon gesagt hast, dass es echt dieser Kinderfilm-Humor ist. Es gibt irgendwie echt viel Slapstick und Charaktere, die ein bisschen zu putzig sind und so. Mhm. Ich bin aber gespannt, also ich würde mir den auf Blu-ray auf jeden Fall nochmal angucken. Und ich denke, da ist es technisch dann überhaupt möglich, den in 48 Bildern abzuspielen am normalen Fernseher? Oder gibt es irgendwie Fernseher, die das so abspielen?
Oh, ich weiß nicht. Es gibt auch schon nicht so sehr viele Kinos, die 48 FPS haben.
Also ich weiß es jetzt nicht genau, ob es 48 Bilder Versionen gibt, aber ich glaube, die Blu-rays sind, glaube ich, alle 24 Bilder. Ja. Würde mich jetzt wundern, wobei ja grundlegend grundlegend können ja Monitore mehr Pixel mehr Bilder die Sekunde darstellen. Ja. Fernseher, ich weiß nicht, wie laufen die Konsolenspiele? Die laufen alle auf 30 Pixel ungefähr, oder?
Bilder.
30 Pixel.
Das gibt's da einfach nicht. 30 FPS.
PS4. Oh ja, atemberaubende 30 Pixel.
Ja, ich bitte das zu entschuldigen. Ich bin irgendwie gerade leicht, ja, irgendwie verwechsel ich einmal so Pixel und FPS.
Nee, also auf den Konsolen gibt es schon 60 FPS-Spiele.
Ach so, okay.
Ja, also da kenne ich mich technisch nicht so aus, aber ich denke, in 24 Bildern, also in der normalen Film-Abspielgeschwindigkeit, ist der Hobbit dann tatsächlich nochmal ein Stückchen besser. Aber inhaltlich verändert sich's halt nicht. Und ich bin auf den zweiten Teil gespannt, der dann dieses Jahr kommt und ob das vielleicht ein bisschen erwachsenere Szenen hat und vielleicht auch ein bisschen düsterer ist oder so.
Ja, mal schauen. Es gab ja nur doch, es gab ja doch noch zwei Kino-News quasi.
Die dazu passen.
Nee, die eigentlich nicht dazu passen. Hast du noch was?
Nein, also,
möchtest du noch was zum Hobbit sagen?
Nee, aber der hatte ja diese besondere Kinotechnik. Einfach.
Genau, also da zu dem Thema passt halt auch meine eine Kino-News. Und zwar Iron Man 3. Das, man weiß jetzt natürlich wieder nicht, ob es nur ein Gerücht ist, aber es scheint tatsächlich Fakt zu sein, dass Iron Man 3 jetzt in japanischen Kinos zum ersten Mal in der sogenannten 4DX-Technik gezeigt wird. Das ist also im Endeffekt 3D mit zusätzlich beweglichen Stühlen, wie man es halt jetzt so aus solchen Jahrmarkt-Kapseln kennt, wahrscheinlich ein bisschen professioneller. Außerdem mit Windeffekten, mit Raucheffekten und mit Geruch. Also es wird dann extrem interessant. Erstens, wie die Geruchs... Also das interessiert mich ehrlich gesagt am meisten. Wind, Rauch, alles schön und gut. Aber die Geruchstechnik interessiert mich ehrlich gesagt am meisten, ob die dann halt nur sowas wie Rauch, Feuer, Granaten und sowas darstellen oder ob die dann auch Körpergerüche darstellen oder... Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wo das dann überall spielt oder ob die dann auch mehr Gerüche oder irgend sowas darstellen. Das wird halt extrem interessant. Und ich kann mir darunter absolut nichts vorstellen, wie das alles genau funktionieren soll. Aber finde ich auf jeden Fall extrem cool. Man wird halt sehen, ob es eher ein Experiment am Ende ist oder ob es tatsächlich sich einbürgert in manchen Kinos. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis das in Deutschland tatsächlich dann ankommt. Hier steht jetzt, glaube ich, werden schon bereits genutzt in China, Südkorea, Thailand, Russland, Mexiko, Israel und in ein paar Staaten von Südamerika. Zum Beispiel auch schon in Avatar. Oh, tatsächlich, ja. Also es wurde sogar, also es ist gar nicht der erste Film, also es ist wirklich tatsächlich nur der erste Film in Japan. Also es ist gar nicht der erste Film gesamt. Dann muss ich das noch kurz quasi ein bisschen umändern. Aber vielleicht wird ja auch dann Iron Man 3 der erste, der nach Nordamerika oder zu uns dann schwappt mit dieser Technik.
Mhm.
Aber ja, eine interessante Entwicklung.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das ziemlich bescheuert finde. Also dadurch verkommt ein Film dann halt wirklich zu dieser Jahrmarktattraktion.
Ja.
Die dann so für so einen 10 Minuten langen Ritt ganz lustig ist. Aber jetzt einen ganzen Kinofilm, wo es dann halt auch auf Inhalte und Emotionen und Charaktere ankommt,
genau.
Da lenkt mich das zu sehr ab. Und mich stört das schon immer, wenn bei 3D-Filmen die Technik dazu eingesetzt wird, dass irgendwas auf mich zufliegt. Also jetzt in einem Horrorfilm ist das vielleicht noch ganz lustig, aber in einem Film, der wirklich irgendwelche Ansprüche hat, finde ich diesen Effekt eigentlich ziemlich albern. Und
ja, du hast ja auch gerade schon angesprochen, der Zeitfaktor wird vor allem dann auch ein wichtiger, also wirklich auch wichtig. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass mir jetzt 3 Stunden lang irgendwelcher Rauch und irgendwelcher Wind ins Gesicht geblasen wird. Ja,
3 Stunden die totale Reizüberflutung.
So, und
wie gut gelaunt du aus dem Kino raus.
Ne? Das würde ich gerade sagen. Also gerade bei Iron Man, wo halt viele Action-Szenen dabei sind. Ich weiß nicht, ob das den Leuten tatsächlich gefällt, 2,5 Stunden in ihren Sitzen rumgeschleudert zu werden. 3D-Effekte prasseln auf dich ein. Rauch und Wind bläst dir ins Gesicht. Und dann kommt noch irgend so ein scheiß Geruch, der dir in die Nase bläst.
Lass mal jemand in Hundekacke treten, ey. Dann wird's kriminell.
Oder irgendwie so eine Sexszene mit extremem Scheißgeruch oder irgend so ein Scheiß. Ich glaube, also.
Du aber auch immer direkt so pervers sein musst.
Ja, genau.
Sexy.
Naja, es hätte ja auch jede andere Szene mit Schweißgeruch sein können, aber ich wollte noch einfach den Erwachsenenfaktor mit reinbringen.
Ja, okay, Schweiß ist lecker.
Ja, ziemlich. Also so gerade am Morgen mal durchgeleckt. Okay.
Man merkt, es ist spät, wir sollten das Ganze an dieser Stelle vielleicht auch einfach dann irgendwann mal beenden.